Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Berlin, da sind von wegen Lisbeth zu Hause. Ist so eine klassische Großstadtband, die das Leben in der Metropole auch immer wieder zum Thema ihrer Songs macht. Sänger Matthias Rode singt über das, was er im Alltag so beobachtet und versucht daraus irgendwie ein Bild der aktuellen Gesellschaft zu zeichnen. Die kleinen Geschichten ergeben die großen, sozusagen. Nächsten Freitag erscheint das zweite Album der Band als Album. Titel gibt es eine E-Mail-Adresse sweetlily93@hotmail.com heißt das neue von wegen Lisbeth Album. Und wir haben uns mit Matthias Rode und Bassist Julian Hölting zum Corso-Gespräch getroffen. Und Matthias Rode als erstes mal nach dem Hintergrund der aktuellen Single Lieferando-Mann gefragt. Ist das eine Hymne für die Lieferhelden, eine Hommage an die Essensbringer?
Nee, es hat tatsächlich ja am Ende nicht viel mit Essensauslieferung zu tun. Am Ende eher so ein einen Song über Eifersucht und Probleme mit seinem Selbstbewusstsein.
Ich finde ja, ihre Musik ist eine total urbane Musik. Es geht halt um so städtische Phänomene wie eben Lieferservice, Entrümpelungsunternehmen oder die Ratten aus der U8. Die ja immer, also das sind natürlich immer Metaphern für irgendwas anderes. Mhm. Aber ist das schon ganz bewusst gewählt, immer solche Großstadtmotive?
Ne, bewusst nicht. Es ist halt so, die Art, wie wir Songs schreiben, ist alles sehr aus so Alltagsbeobachtung aufgegriffen halt. Und das ist halt so unsere Lebensrealität. Also wenn wir jetzt irgendwie auf dem Dorf leben würden, dann wären das genauso die gleichen Beobachtungen, nur halt irgendwie vom Bauernhof, würde ich mal vermuten. Also wir setzen nicht hin und sagen, okay, lass mir jetzt hier so einen richtigen Großstadtsong machen oder so. Quatsch.
Aber würde das funktionieren? Wir hatten interessanterweise vor ein paar Wochen im Corso Musikmagazin ein Gespräch mit der Band Die Türen und die haben sich für das Album Exoterik, das aktuelle Album, extra aufs Land zurückgezogen, um da aufzunehmen, eben fernab von der großen Stadt. Ginge das bei Ihnen eigentlich auch?
Zum Aufnehmen wahrscheinlich schon.
Zum Schreiben auch?
Zum Schreiben wahrscheinlich nicht. Also ich schreibe halt sehr persönlich von den Sachen, die ich beobachte, die mir auffallen, und dann wüsste ich jetzt nicht, was ich da... Wobei, das ging vielleicht schon, dann würde vielleicht so ein kleines Naturalbum machen oder so.
Oder vielleicht würdest du so die Bandprobleme so mehr reflektieren, würdest du nur so Songs über die Band machen einfach.
Ja. Das ist ja schon so ein schmaler Grat, wenn man über Alltagsbeobachtungen schreibt und singt. Das sind ja keine Tagebucheinträge oder sowas, sondern das soll ja auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehbar sein, dass die sich da selber auch drin wiederfinden. Dann wird halt ein Song draus. Wie balanciert man auf diesem Grat eben zwischen intimen Tagebucheinträgen und so metaphorischen Geschichten, die dann jeder nachvollziehen kann?
Also das geschieht nicht mit irgendeiner Intention so, dass ich mir jetzt überlege, so und so mache ich das und so will ich den Song schreiben. Das war schon immer die Art, wie ich das gemacht habe, und dann passiert das.
Ich meine, am Ende sitzen wir ja eh auch alle, verbringen Alltag zusammen und sitzen mit Freunden in der Kneipe oder man fährt U-Bahn oder so. Das kriegen ja wir genauso wie alle anderen, so unsere Generation, gleichermaßen mit. Deswegen, ich glaube, dass sich damit zu identifizieren, die Probleme oder die Beobachtungen, die kennt jeder, der so in unserem Alter ist und so einen ähnlichen Alltag hat wie wir. Der jetzt nicht groß anders ist als von den meisten anderen, würde ich jetzt mal behaupten, außer wenn wir jetzt vielleicht auf Tour sind oder so.
Was ich auch sehr interessant finde, sie gleiten nie ins Drama ab. Also es geht nie um diese ganz große Pop-Geste, um Liebe, um endloses Verlangen, um Hingabe oder um Schmerz. Sie bleiben immer bei diesen eher metaphorisch eingekleideten Alltagsgeschichten. Warum eigentlich?
Ich habe da sehr großen Respekt vor. Ich glaube, das können wir einfach nicht. Es gibt Leute, die das sehr, sehr gut können. Und es ist aber auch ein sehr schmaler Grad. Es wird halt sehr, sehr schnell super cheesy und unangenehm und peinlich. Und wenn man das richtig gut macht, dann ist es natürlich super geil. Aber ich glaube, das ist nicht so unser Style.
Am Ende, glaube ich, ist ja auch so eine Liebesgeschichte, die so alltäglich passiert, meistens ähnlich die große Hollywood-Pathos-Geschichte, die man so in einem Fernsehbeitrag irgendwie sieht, sondern... Die meisten Leute verlieben sich irgendwo in der U-Bahn oder, keine Ahnung, sehen nicht aus wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Ich glaube, das ist so am Ende so eine viel ehrlichere Art und Weise, glaube ich, eine Liebesbeziehung darzustellen, weil es ja auch irgendwie ein alltägliches Phänomen ist.
Ja, und dazu noch, dass halt dieses Sprachproblem, dass gerade auf Deutsch sowas sehr, sehr schnell unangenehm wird.
Es gibt ja in der Popmusik auch immer sowas wie diesen Zweikampf, sage ich mal, zwischen Authentizität, also so Punk sagen, was los ist und das dann ändern wollen, und Eskapismus, so weglaufen in Traumwelten, flüchten mit Musik. Wo sehen Sie sich in diesem Zweikampf?
Puh, ist eine gute Frage.
Tatsächlich irgendwo dazwischen vielleicht. Also wir sind halt viel mit Punk groß geworden Und jetzt machen wir halt Popmusik, ich weiß nicht, ist irgendwas?
Dieses direkt ansprechen, zeigefingermäßig, das läuft schief oder das finden wir nicht gut, macht es so und so. Dann würde ich sagen, haben wir uns das vielleicht bewahrt, machen das immer noch, aber auf eine andere Art und Weise, indem man halt einfach Dinge beobachtet und darstellt, wie man sie mitbekommt und welche Dinge man beobachtet und darstellt, übt man ja auch eine Art Kritik oder gibt einen Kommentar dazu ab, in welcher Situation man sich gerade befindet. Das heißt jetzt nicht, dass wir vorschlagen, irgendwelche Dinge groß zu ändern. Das heißt einfach nur, dass man das Zeitgeschehen irgendwie versucht darzustellen, wie es ist. Und was der Hörer dann daraus macht, ist eigentlich nicht so wichtig, finde ich. Also es wäre schön, wenn daraus irgendwas resultiert, aber das liegt dann nicht mehr bei uns, das groß zu beeinflussen.
Was ich bei Ihnen ja total interessant finde, ist mir jetzt beim Mehrfachhören von dem neuen Album auch nochmal aufgefallen, dass Sie selber als Persönlichkeiten eigentlich nie so durchscheinen. Also es geht nie irgendwie so um sie, wie jetzt, was weiß ich, schlechtes Beispiel deutscher Hip-Hop, wo es ja immer nur irgendwie um diese Personality hinter der Musik geht. Bei Ihnen geht es eben wirklich über diese Geschichten und die Beobachtungen und so weiter. Ist das auch eine bewusste Sache, dass Sie sich selber so zurücknehmen in Ihrer Musik?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich finde, es macht am Ende, ist uns das am wichtigsten, dass die Musik und die Texte für sich stehen und diesen Personenkult, den meiden wir eigentlich alle. Ich glaube, wir sind auch nicht so die Person dafür, die sich dann so öffentlich so positionieren könnten. Mir geht es auf jeden Fall so, dass es mir eher unangenehm ist, da so extrem meine Person da mit reinzubringen.
Genau, im Endeffekt geht es uns darum, dass der Song, der am Ende rauskommt, dass der Song, dass wir den geil finden. Und wo Sie gerade dieses Hip-Hop-Ding angesprochen haben, da ist natürlich sehr viel mit so Credibility und kann man die Person hinter dem Rapper eigentlich ernst nehmen, meint er das genauso, wie er singt, und das ist in unserem Genre halt schon mehr so, dass du mehr so halt auch eine Kunstfigur dir aufbauen kannst und im Endeffekt mehr auf den eigentlichen Song geachtet wird.
Wenn wir mal auf Ihre Instrumente gucken, es gibt so, das ist eins der schlimmsten Wörter aller Zeiten, Unique Selling Point. Und, und man liest total oft in irgendwelchen Artikeln, dass der Unique Selling Point von Ihnen die Trash-Instrumente sind, was ich völlig schwachsinnig finde, weil es gibt ja gar keine Trash-Instrumente. Sie benutzen halt auch so 8-Bit-Sounds und so weiter. Kann man die nicht eigentlich genauso originell einsetzen wie eine Gitarre oder ein Schlagzeug? Also warum sind das Trash-Instrumente, habe ich mich gefragt.
Ich glaube, es sind Trash-Instrumente, weil wir Sachen benutzen, die man jetzt nicht für, keine Ahnung, viele tausend Euro in irgendeinem Musikgeschäft kaufen könnte oder würde. Ich glaube, es geht nur darum, kleine Instrumente, die 10 Euro kosten, manchmal genauso wertzuschätzen und die Schönheit in dem Sound, den sie produzieren, genauso wie eine, keine Ahnung, 10.000 Euro Gitarre. Das ist eigentlich ja völlig egal.
Ja. Es gehört halt nicht zu diesem Standard-Schlagzeug-Gitarre-Bass-Besetzungsding.
Ja.
Und da hat irgendjemand sich mal überlegt, okay, das sind Trash-Instrumente, und dann wurde das so aufgegriffen.
Ich glaube, es kam so ein bisschen über so eine alte Steel-Drum, die wir mal benutzt haben, die wir irgendwie so halb aus dem Müll gefischt haben.
Aber wie heißt das? Das ist unser Unique Selling Point.
Das kommt einem beim Lesen von einigen Artikeln wirklich so vor, dass als erstes da steht, sie benutzen Trash-Instrumente.
Ja, ja.
Ich musste da so ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe.
Es ist Corporate Identity.
Genau, genau.
Es ist irgendwie lustig, dass es dann als Unique Selling Point gesehen wird, weil bewusst machen wir das auf jeden Fall nicht. Es geht uns eigentlich immer nur darum, wie es klingt. Egal, wie teuer oder billig dieses Instrument ist, wie schäbig es aussieht. Hauptsache, es passt jetzt klangmäßig aufs Album. Und dann kann es halt auch mal irgendein Omnicord oder irgendwas sein, was jetzt nicht so der teuerste Gegenstand in dem Musikgeschäft ist.
Wie machen Sie das denn live? Haben Sie da Ihren ganzen Instrumentenfuhrpark irgendwie dabei?
Tatsächlich ja. Ist relativ aufwendig live, aber macht auf jeden Fall auch dadurch wesentlich mehr Spaß.
Was glauben Sie denn, wie laut werden die Zuschauer bei Ihren Konzerten die Textzeile "Der Fahrstuhl am Westkreuz riecht immer noch nach Pisse" mitsingen?
Ja, wird interessant, wenn das mal ein paar Leute laut rausschreien.
Wenn ich jetzt eine Mail an die Adresse sweetlily93@hotmail.com schreibe, bekomme ich dann eine Antwort?
Ja, das sollten Sie vielleicht mal machen.
Von wem denn?
Die Person, die diese E-Mail-Adresse benutzt.
Wir haben die natürlich alle direkt geblockt, als wir uns überlegt haben, dass wir die Platte so nennen. Auch die Jahrgänge danach. Wir haben jetzt auch Sweet Lily 91 und 92 und 94.
Ja, wir fanden es interessant. Dadurch, dass man nur eine E-Mail-Adresse hat, assoziiert man eigentlich schon total viel damit. Es dieses 93 lässt ahnen, dass die Person wahrscheinlich irgendwann 1993 geboren ist. Sweet Lily zeigt schon direkt irgendwie, man hat dann irgendwie ein Mädchen in unserem Alter im Kopf. Und wir haben alle so aus dieser Zeit diese Hotmail-Adressen mit diesen MSN-Chats irgendwie, da verbindet man total viel. Aber im Endeffekt könnte da genauso irgendwie ein dicker alter Mann am Computer sitzen und eine E-Mail zurückschreiben. Und das fanden wir eigentlich interessant, dass der, es nimmt ja auch Bezug auf einen Song von dem Album Sweet Lily, dass man sich total dahinter verstecken kann, hinter einem Namen oder einer E-Mail-Adresse im Internet und eigentlich eine völlig andere Person sein kann.
Die Anonymität des Internets.
Genau, deswegen kann man das rausfinden, wenn man eine E-Mail schreibt an die E-Mail-Adresse, dann kann man dem so ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, wer da dahinter sitzt.
Ich gehe mal eben an meinen Rechner und schreibe eine E-Mail. Ja. Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gern.
Danke auch.